kann ich theoretisch einen potenziellen Kunden, hat er so einen Pain, dass er bereit ist, da mit mir den nächsten Schritt zu wagen, auch wenn das Produkt noch gar nicht existiert. Und das haben wir bei Circular ganz klar gespürt und sind deswegen dann, nachdem wir die ersten Verträge unterschrieben haben, eigentlich erst in die Entwicklung gegangen und haben das Produkt dann gemeinsam mit den Kunden entwickelt, damit wir auch das entwickeln, was wirklich einen Mehrwert produziert.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Fabian Rauch. Fabian ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, Ideen zu haben, Probleme zu erkennen und diese auch am Ende des Tages zu lösen. Logischerweise, nicht alles ist immer von Erfolg gekrönt und es gibt ja auch den viel zitierten Rollercoaster, aber es ist ganz spannend, wie Fabian die Sachen sieht, auch was er mit Kreativität verbindet und auch wie sie das Produkt von Circular aufgebaut haben, nämlich direkt und sehr nah am Kunden. Und ich glaube, das kann man sich sehr zu Herzen nehmen, wenn man in der Produktentwicklung ist oder wenn man eine Dienstleistung anbieten möchte, dass man sich da ein Beispiel an Fabian und seinem Team nimmt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Fabian Rauch.
Was war deine erste Geschäftsidee?
Boah, erste Geschäftsidee. Angefangen hat alles mit Webseitenentwicklung eigentlich. Ich glaube, ich war so 14, 15, wo ich mit Computer, Internet in Kontakt gekommen bin und habe dann eben angefangen, mich selber ein bisschen reinzufuchsen und habe dann angefangen, Webseiten zu entwickeln, gemeinsam mit einem Freund von mir. Ich war nie der große Entwickler, muss ich zugeben, mehr der UI, UX-Designer, wie man es heutzutage nennen würde. Und daraus hat sich dann einmal entwickelt, dass wir eine Software für einen Skiverleih entwickelt haben und sind dann zu der Idee gekommen, dieser Online-Skiverleih für einen Skiverleih in Eschdorf könnten wir doch auch ausrollen an andere Skiverleih im Alpenraum. Und das war eigentlich die erste Firma, die ich dann gegründet habe, war gemeinsam einen Online-Skiverleih zu gründen.
Hat es funktioniert?
Funktioniert ist meiner Meinung nach immer unterschiedlich. Ja, wir haben damit auf der einen Seite mit diesen Webseitenentwicklungen und mit dieser Software unser Studium in Mailand finanzieren können zu einem Teil. Wir wurden da natürlich dankenswerterweise auch von unseren Eltern unterstützt. Aber es hat auf der einen Seite da funktioniert und auf der anderen Seite hat es funktioniert, weil ich extrem viel gelernt habe natürlich. Sowohl im Umgang mit Menschen, was jetzt so Sales und Marketing betrifft, als auch selber entwickeln, eine Firma aufzubauen etc. Also würde ich sagen, ein voller Erfolg, finanziell vielleicht nicht ein voller Erfolg, aber es war jetzt auch nicht ganz schlecht.
Wer hat es dann geendet? Also wann war der Schlussstrich gezogen?
Ja, geendet hat es damit eigentlich, dass ich habe nach meinem Studium in Mailand, bin ich wieder zurückgekommen nach Österreich und habe meinen Zivildienst nachgeholt und bin quasi bei meiner Mutter eingezogen, bin wieder auf mein Moped umgestiegen, um zu meinem Zivildienst bei der Lebenshilfe Tirol zu fahren und habe mit meinem Freund, mit dem ich das gegründet habe, eben so evaluiert, was so passiert. Und gleichzeitig sind in diesem Zeitraum die ersten iPhones auf den Markt gekommen, die ersten Smartphones. Und das hat uns natürlich von Anfang an sehr, sehr fasziniert. Und da ist eigentlich die Idee von unserer nächsten Firma rausgekommen, und zwar eine Taxi-App, damals noch vor MyTaxi, Uber etc. Und deswegen haben wir uns beschlossen, ja, das Skiverleih war eine coole Sache, aber das mit dem Smartphone, Taxi viel, viel cooler, lass uns das machen. Und so hat das quasi geändert, ja.
Wie war dann das Taxiunternehmen oder die Taxi-App?
Die Taxi-App war unglaublich cool. Also es war so, bevor jetzt bei uns in Innsbruck im Alpenraum so dieses Startup fancy so richtig aufgekommen sind, waren wir eigentlich schon ein ziemliches Startup. Wir hatten wirklich mit externen Investoren aus Deutschland, aus der Schweiz Fundraising betrieben. Wir haben eine App entwickelt, die dann zwischenzeitlich die meist heruntergeladene App Österreichs war. Und das war richtig, richtig cool. In Österreich, in Italien, also war ein sehr spannender Zeit.
Konntet ihr damit auch gute Umsätze generieren? Und wir dann auch noch zusätzlich Investoren gewinnen, oder? Also Fundraising alleine, da war wahrscheinlich noch nicht Schluss.
Ja, genau. Also die Firma war schon sehr erfolgreich. Es war allerdings in dem Umfeld, war uns dann irgendwann einmal ziemlich klar, dass entweder, dann waren die großen Mitbewerber wie MyTaxi und Uber auf dem Markt, die haben 70 Millionen Euro, 150 Millionen Dollar geraced und so etwas. Und uns wurde dann irgendwann einmal klar, okay, entweder wir können auch in dieser Region Fundraising betreiben oder wir müssen einen anderen Weg finden und sind dann zum Schluss gemeinsam mit unseren Investoren zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Firma verkaufen und haben dementsprechend die Software dann verkauft und sind da ganz gut ausgestiegen alle gemeinsam und sind eigentlich sehr glücklich über die Erfahrung und über das, was wir damit geschafft haben.
Wenn du sagst, ihr seid alle gut damit klargekommen bzw. gut ausgestiegen und wenn man dich jetzt so heute anschaut, warum bist du immer noch Unternehmer? Also was treibt dich an, immer wieder was Neues zu bauen, was Neues zu kreieren, was Neues zu schaffen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das auch schon öfter gedacht und ich glaube, ich bin eigentlich ein sehr kreativer Mensch. Aber ich bin jetzt nicht der klassische, was man so klassisch unter Kreativität versteht. Also der daheim sitzt und Gitarre spielt oder zeichnet oder bastelt oder was auch immer. Es gibt ja so viele Formen von Kreativität. Und meine Kreativität ist eigentlich, ich liebe es, irgendwelche Probleme, Herausforderungen zu identifizieren und dann darauf eigentlich Lösungen zu bauen. Dieses Blank Sheet of Paper, dieses weiße Papier, das vor mir liegt, wo ich nur weiß, okay, es gibt ein Problem und ich bin der Fabian, das sind meine Mittel, das sind meine Freunde, mit denen ich diese Firma gründe. Wie können wir dieses Problem eigentlich lösen und darin meine Firma bauen? Und das ist meine Form der Kreativität eigentlich. Und deswegen bin ich noch immer Unternehmer und sehr, sehr glücklich damit. Also nicht, dass es einfach ist, aber insgesamt bin ich sehr, sehr glücklich damit. Ja.
Aber das ist es ja eigentlich, weil wenn es nicht einfach ist, also du weißt ja genau, was auf dich zukommt, also auch eine Agentur zu führen und Webseiten an Skiverleih zu verkaufen, da lernt man ja auch schon, dass es sehr, sehr hart ist. Und dann ein Startup zu gründen, da lernt man noch mehr, dass es sehr, sehr hart ist. Und dann wieder was zu gründen, lernt man wieder, dass es, man weiß es ja immer noch, es ist immer noch sehr, sehr hart, weil es wird ja nie einfacher, oder? Also wann wurde es bei dir mal einfach?
Einfach ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen langweilig. Ich glaube, es gibt genügend Leute, die dieses einfach anders definieren, als ich es definieren würde, ja. Und es ist natürlich auch nicht jeder Teil eines Startups ist immer schlecht, sondern es ist eigentlich total, total spannend, weil man eben so sein eigener Herrscher ist irgendwie, der dafür verantwortlich ist, dass wir Sachen umsetzen und weiterbringen. Und dann ist es vielleicht nicht einfach, aber es ist spannend. Und ich denke mir oft, ich bin ein Mensch, der eher einen Bore-out hat als einen Burnout. Das heißt, wenn mir langweilig wird und meine Frau und meine Kinder kennen das auch von mir, dann werde ich ungemütlich. Ja, aber in einem Startup wird einem nicht langweilig. Und vielleicht, wenn ich da ganz kurz etwas erzählen kann, es geht ja immer diese Geschichte um, dass ein Startup ist wie ein Rollercoaster, wie eine Achterbahn. Ja, und die meisten Leute, die selber noch nicht Unternehmerin oder Unternehmer gewesen sind oder Startups gegründet haben, die denken immer so eine Achterbahn. Diese Metapher erstreckt sich über Monate und Jahre und das stimmt schon, aber sie erstreckt sich vor allem auch über Tage. Also es kann ganz gut sein im Unternehmerleben, im Startup-Leben, dass du in der Früh aufwachst und es läuft einfach perfekt. Ja, die ersten bis 10 am Vormittag, mega. Man schließt einen Deal ab, im Development geht etwas weiter und dann kriegt man eine Knackwatschen, wie wir das auf Tirolerisch nennen, wo halt plötzlich alles runtergeht. Und dann ist es einfach extrem wichtig, dass man gute Mitgründerinnen, gutes Team hat, gutes Zuhause hat, wo man Leute hat, die einen einfach wieder rausholen aus dieser Talfahrt und dann wieder nach oben ziehen. Aber eben, es ist nicht ein Monat, wo so etwas passiert oder ein Jahr, sondern es passiert teilweise an einem Tag. Und das ist, glaube ich, das, was es dann aber eben auch spannend macht und deswegen nicht langweilig und deswegen vielleicht nicht einfach, aber spaßig.
Wie würdest du derzeit die Phase einschätzen bei dir?
Massiver Rollercoaster. Ich habe das Glück, dass ich eine wunderbare Frau, zwei wunderbare Töchter habe. Es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Ich lebe in Innsbruck. Wir können uns, glaube ich, alle auf hohem Niveau immer nur beschweren. Also grundsätzlich diese Negativität, die man so raushört, oft in unserer Gesellschaft, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil man eigentlich gar nicht sich bewusst ist, was für ein Glück man eigentlich hat im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt heute und vorhergegangenen Generationen. Ja? Also da ist sicher sehr, sehr viel Positives. Wenn ich jetzt rein Startup-related sagen kann, Marktumfeld merkt man bei meiner Werbeagentur natürlich schon, dass es ein nicht ganz einfaches Marktumfeld ist. Leute stehen auf der Bremse. Bei meinem Startup Circular, ein CRM für die Luxushotellerie, da sind halt ja die klassischen Startup-Herausforderungen. Also es läuft auf der einen Seite super, wenn ich mir die Software, die wir da entwickelt haben, anschaue. Das ist jetzt genau das, was ich mir als datengetriebener Marketer immer gewünscht habe. Aber natürlich könnten gewisse Dinge noch viel, viel besser laufen. Ja? Wir könnten am Nasdaq sein, ja? Aber da muss man halt hinarbeiten drauf.
Bevor du Circular gegründet hast, gab es ja noch einen Teppich-Online-Handel, oder?
Genau, also nach Taxi kam quasi ein Teppich-Online-Handel, ein E-Commerce für Teppiche. Habe ich auch mit zwei Freunden gemeinsam gegründet in Wien. Das war auch eine super Erfahrung, weil da halt wirklich mit so richtig E-Commerce war, extrem viel gelernt, super Zeit gehabt. Und dann habe ich noch eine kleine interaktive Live-Podcasting-App gegründet. Die habe ich successfully failed, würde ich mal behaupten. Da haben wir alles damals zum ersten Mal so richtig Remote Work probiert und da haben wir sehr viel lernen müssen. Und da habe ich als Gründer einfach einige Fehler gemacht, die ich zum Glück jetzt nicht mehr so mache, weil ich ja doch sehr viel in meinen vorherigen Startups gelernt habe. Also das ist schon etwas, was als Mehrfachgründer, muss man sagen, es wird jetzt nicht leichter, weil ständig neue Probleme aufkommen. Aber Probleme und Fehler, die man davor schon gemacht hat, macht man meistens nicht mehr oder nicht mehr in diesem Ausmaß, wie man es das erste Mal gemacht hat.
Wie gründest du eigentlich ein Unternehmen? Also mit wie viel Enthusiasmus und wie viel Realismus ist da eigentlich dabei? Weil man muss ja überzeugt sein vom Produkt oder von der Lösung, von dem Problem, was man lösen möchte. Aber andererseits, die Zeit zeigt uns oder die Vergangenheit zeigt uns, ein gewisser Realismus gehört ja auch dazu. Wie schafft man die Balance oder wie gehst du an die ganze Sache ran?
Also grundsätzlich muss der Enthusiasmus natürlich gewinnen, ansonsten tust du dir das Ganze nicht an. Ja? Wenn du nicht hype bist für eine Sache, dann hast du die Energie nicht und die Energie, die muss halt so sein, dass ich habe zwei junge Töchter, ja, ich bringe in der Früh meine eine Tochter in den Kindergarten, ich hole sie zum Mittag ab, ich gehe am Abend heim kochen, ich bringe sie zu Bett und dann gehe ich arbeiten wieder. Also man muss schon die Energie haben, dass ich halt 7 Tage die Woche von circa wann das Kind die Kinder im Bett sind, so um 20.30 Uhr oder so, dass man halt bis Mitternacht weiterarbeitet. Also da braucht es den Enthusiasmus, ansonsten geht das nicht. Wie das Ganze startet, ist so. Ich kann das jetzt am Beispiel von Circular vielleicht ganz gut erzählen. Ich habe ja eben eine Werbeagentur, wo wir wirklich so datengetriebenes Performance-Marketing machen und ich wurde eingeladen, zu einem Hotel in Lech einen Workshop zu geben über datengetriebenes Online-Marketing, weil die einmal mit jemandem reden wollten, der nicht aus der Hospitality, nicht aus dem Tourismus kommt. Und am Ende von diesem Workshop ist mir irgendwie aufgefallen, ihr habt so einen unglaublichen Schatz an Daten über eure Gäste in eurem Hotel, aber ihr könnt sie nicht verwenden. Und das habe ich halt als datengetriebener Marketer, als datengetriebener Mensch unglaublich spannend gefunden und habe mir gedacht, okay, passt, da wäre eigentlich eine Basis. Dann habe ich mir halt angeschaut, die Hotellerie, habe mir gesehen, was das eigentlich für ein riesiger Markt ist, sowohl im Alpenraum als auch weltweit. Habe dann aber gewusst, ich brauche natürlich ein richtiges Team dafür. Ich bin jetzt nicht der Lead Developer oder irgendwer, der so etwas entwickeln kann und habe aber zum Glück in meinen vorherigen Startups Dejan Diana und Anshil kennengelernt. Dejan und Diana sind exzellente Entwicklerinnen, der Anshil ist eine super Sales-Maschine und habe eben ihnen von dieser Sache erzählt und habe gesagt, das ist das, was ich mir so vorstehe. Ja, da gibt es offensichtlich ein Problem, da gibt es einen großen Markt dafür, aber es gibt nicht wirklich eine Lösung dafür. Und dann haben wir das gemacht, was sehr viele Startups meiner Meinung nach falsch machen. Wir haben einfach einmal mit Leuten geredet. Ja? Weil die meisten Startups machen nach dieser ersten Sache, ich habe eine Idee, den Fehler, sie fragen nicht nach oder hinterfragen diese Idee nicht, sondern sie entwickeln gleich etwas oder so. Und ich glaube, der erste Schritt ist aber, ist jemand bereit, für ein Produkt zu zahlen, selbst wenn dieses Produkt noch nicht existiert, ja, kann ich theoretisch einen potenziellen Kunden, hat er so einen Pain, dass er bereit ist, da mit mir den nächsten Schritt zu wagen, auch wenn das Produkt noch gar nicht existiert. Und das haben wir bei Circular ganz klar gespürt und sind deswegen dann, nachdem wir die ersten Verträge unterschrieben haben, eigentlich erst in die Entwicklung gegangen und haben das Produkt dann gemeinsam mit den Kunden entwickelt, damit wir auch das entwickeln, was wirklich einen Mehrwert produziert.
Wie viele Kundengespräche habt ihr geführt, bis die Entscheidung getroffen worden ist?
80.
80 circa. So, okay.
Ja, also wir haben das Ganze sowohl über Sequenzen und Cold Email Outreach versucht und dadurch haben sich die Gespräche dann ergeben und dann haben wir die Gespräche geführt und ja, das hat sicher ein halbes Jahr gedauert, dass wir einfach einmal da mehr Informationen bekommen haben über Markt, Produkt, die Leute, mit denen wir sprechen. Ja, wer ist denn mein Gegenüber? Wer sind die Anwender denn dahinter eigentlich? Und ja, so ist das Ganze entstanden.
Wie weit unterscheidet sich das derzeitige Produkt von der Anfangsidee? Also wie weit hat sich dann auch diese Anfangsidee nach den Gesprächen entwickelt? Also was ist der Unterschied und die Differenz?
Signifikant. Also die erste Idee war eigentlich, eine Art Gäste-App zu entwickeln, wo die Gäste quasi Online-Buchungen machen können, wo die Gäste Informationen über das Hotel kriegen und dann die Daten quasi zusammenfließen. Es war immer das mit den Daten dahinter, aber es war eigentlich die App, der erste Ansatz. Und daraus hat sich aber dann entwickelt, die App ist eigentlich nur ein Datenlieferant und das CRM darunter ist eigentlich unser Kernprodukt. Und Circular macht mittlerweile sowohl eine Gäste-App als auch ein Restaurantmanagement, als auch ein Spa-Management für Hotels. Aber der Kern ist immer das CRM, wo alle Daten über einen Gast zusammenfließen, wo diese Gästedaten zusammengeführt werden, um Duplikate zu vermeiden und dann Aktionen daraus abzuleiten. Also hochpersonalisierte Newsletter, hochpersonalisierte Marketingkampagnen auf Meta, auf Instagram und Facebook, Recommendations, also Recommendations, ich bin ein denglisch Mensch, muss ich zugeben, für die Angestellten im Hotel, damit sie wirklich diese Gäste-Experience verbessern können. Also wenn du, Robert, gerne Spa-Treatments magst und dann genau heute um 16 Uhr ein Slot im Spa frei ist und du an der Rezeption vorbeikommst, dann sagt das System, hey, da wäre noch ein Treatment für den Robert verfügbar, biet's ihm doch an. Und das ist halt etwas, was einen Mehrwert für den Gast Robert schafft, aber auch für das Hotel natürlich. Und genau das ist das, was Circular mittlerweile kann.
Im Endeffekt ist dann eigentlich der größte Nutzen für die Hotels, die Gäste und Gästinnen zufriedener zu stellen, oder? Und genau die Bedürfnisse zu erkennen.
Genau, das ist unsere Vision. Unsere Vision ist, Daten in Guest Experiences zu verwandeln eigentlich. Und das ist auch etwas, wenn man es jetzt ganz runterbricht, sind wir so etwas wie ein ausgelagertes Gehirn oder wie es früher vielleicht in der Hotellerie gewesen ist. Ja, früher hatte die Gastgeberin, der Gastgeber oder die meisten Angestellten im Hotel, die waren über Jahre, Jahrzehnte im gleichen Hotel und haben ihre Gäste persönlich gekannt. Und wusste Robert, der kommt seit 5 Jahren, der sitzt immer am Tisch 42 beim Kamin und hat dementsprechend den Tisch 42 am Kamin bekommen, auch wenn er das nächste Mal gekommen ist. Oder das ist aber etwas, was heutzutage mit Saisonsfachkräften und einfach mit den Größen der Hotels und auch den Anforderungen der Gäste, ist es einfach nicht mehr möglich. Und wir haben oder wir nicht, das Hotel hat eigentlich diese Daten, aber es kann es nicht verwenden. Und genau das ermöglichen wir dem Hotel. Also wieder dieses eigentlich alte Wissen und tief in einem Hotelier für eine Gäste-Experience verankerte Bedürfnis, den Gast zufriedenzustellen, einfach mit Technologie zu unterstützen und das in der heutigen Zeit auch möglich zu machen.
Warum gab es die Lösung nicht schon früher? Ist es so schwer zu machen? Ist es so schwer zu verstehen, was man mit den ganzen Daten anfangen kann? Warum gab es da noch nicht schon früher eine Lösung dafür?
Also ein Teil davon ist sicher die Komplexität der Hotelsysteme. Also es ist einfach eben, man, aufgrund der Anzahl der Daten ist es nicht so einfach, Schnittstellen zu entwickeln. Es ist nicht so einfach, diese Daten aufzubereiten. Es hat sich technologisch auch extrem viel getan in den letzten 5 Jahren und dann speziell auch mit LLM-Modellen etc., wie ich Daten strukturieren kann eigentlich, unstrukturierte Daten. Das ist einfach Computing Power, Internetverfügbarkeit. Also es ist einfach da sehr, sehr viel entstanden. Und gleichzeitig haben viele Hotels und auch die Softwareanbieter der Hotels sich jahrzehntelang nicht massiv weiterentwickelt. Ja? Also es gibt dieses zentrale System in einem Hotel, das ist das PMS-System, das Property Management System. Und das ist halt ein System, das im Endeffekt die Auslastung meines Hotels, also die Zimmer. Wer ist denn in welchem Zimmer und wer bucht denn welches Package und so etwas? Aber es geht nicht um den Gast. Und ich glaube, das hat sich verändert und gleichzeitig haben sich auch die Gäste verändert. Früher bin ich auf Urlaub gefahren und das Hotel war vielleicht mein Übernachtungsort. Ja, aber nicht dieser Dreh- und Angelpunkt meines Aufenthalts. Und es war auch nicht so, dass ich diesen super personalisierten Urlaub haben möchte, den ich heutzutage in Social Media Reels 10.000 Mal am Tag präsentiert bekomme. Und ich glaube, das hat sich insgesamt, das ganze Umfeld hat sich geändert. Und deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und deswegen haben wir es jetzt gegründet und niemand davor.
Wann denkst du, ändern sich das nächste Mal die Gästebedürfnisse und wie verändern sich auch die Gästebedürfnisse?
Also ich glaube, dass wir es derzeit in einer Phase sind, wo wir sehr auf diese Individualität eingehen, ja, und dass das extrem, extrem wichtig ist. Also ich glaube auch nicht, dass sich das kurz- oder mittelfristig ändern wird, das Verhalten der Menschen, sowohl im Urlaub als auch allgemein. Dementsprechend sehe ich da jetzt nicht große Veränderungen in den nächsten Jahren. Was sicher sich verändern wird, ist, dass man viel mehr Sachen miteinander vernetzen wird. Ja, und dass eben die Planung eines Urlaubs ist ja heutzutage, ich schaue mal im Internet und mache meinen Research, ich gehe auf Social-Media-Plattformen und schaue mir, bekomme von irgendwelchen Influencerinnen oder Freunden Informationen darüber, gehe dann auf die Webseite, mache dann meine Buchung, fahre dann zum Hotel, habe vielleicht noch einen Reiseführer, schaue mir zusätzliche Sachen rundherum an. Und ich glaube, das wird alles derzeit und in den nächsten Jahren viel, viel mehr zusammengefasst. Das heißt, es werden dadurch, dass die Daten besser übergeben werden und so etwas, werde ich das Hotel viel, viel mehr als Dreh- und Angelpunkt meines ganzen Aufenthalts wählen. Das heißt, ich mache über das Hotel, buche ich meinen Skipass, ich buche meinen Guide, ich buche meine Oper, ich buche meine Massage, ich gehe wandern. Das sind alle Informationen dann darum herum. Und gleichzeitig ist auch die Kommunikation ein bisschen anders. Wir kennen es jetzt schon mit WhatsApp-Kommunikation. Wir kennen das mit KI-Bots, die ich im Endeffekt kommuniziere. Wir haben in unserem System Voice Note mit KI-generierten Präferenzen und Tasks drinnen. Also ich glaube, in der direkten Kommunikation zwischen Gast und Hotel wird noch ein Zwischenschritt an Technologie eingebaut. Und das ist das, wo sich gerade hin entwickelt. Aber wir sind da gerade am Start dieser Sache. Auch wenn man jetzt sagen kann, okay, das Internet gibt schon lange, das war eigentlich der erste Start, aber wir sind da jetzt gerade an einem revolutionären Schritt weiter, glaube ich, in diese Richtung.
Erwarten sich gar nicht mehr die Gäste bei jedem Kontaktpunkt menschliche Berührungspunkte? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer KI schreibt oder KI-Voice-Nachrichten bekommt?
Doch. Ich glaube, das ist sogar essentiell, speziell im Alpenraum. Ich glaube nur, dass wir technologisch auf dem Schritt sind, dass wir das darstellen können. Ich glaube, man kann heutzutage ganz einfach seine eigene Sprache. Ich könnte auch hier in diesem Podcast sitzen und du könntest mit mir reden, obwohl es nur mein KI-Avatar ist, zu einem gewissen Ausmaß. Ja? Solange ich Modelle gut genug trainiere, kann man schon sehr, sehr viel darstellen. Ich glaube allerdings auch, dass die große Herausforderung heutzutage weiterhin dieses Halluzinieren, wie das heißt, ist. Das heißt, dass der KI-Ansprechpartner des Gastes identifiziert der Gast gar nicht mehr als KI. Aber wichtig ist, dass die KI zum Schluss nicht Blödsinn erzählt. Ja? Also wenn die KI ist bei uns so trainiert oder von den Anbietern von KI oft so trainiert worden, dass man immer eine Antwort liefern soll. Ja, wenn ich der KI eine Frage stelle und selbst wenn sie nichts weiß, wird sie dir eine Antwort liefern und die ist dann meistens Blödsinn. Und das ist die große Herausforderung, die wir haben. Und da ist aber eine coole Sache in der Hotellerie, wir haben eben immer diesen Zwischenschritt als Menschen. Das heißt, was Circular zum Beispiel macht, ist, wir geben KI-Predictions, wir geben KI-Unterstützung, die dann aber immer noch von einer Person vor Ort überprüft wird, bevor sie eigentlich beim Gast landet. Das heißt, dadurch können wir genau dieses Halluzinieren abschaffen. Meine Einschätzung, das wird noch einige Jahre dauern, bis dieses Halluzinieren abgeschafft wird. Ich glaube, das ist wieder mal so eine klassische Sache, wo wir in einer Hype-Phase sind, wo Leute sich vollkommen auf was ChatGPT sagt, verlassen und dann erst 3 Jahre später drauf kommen, dass das eigentlich gar nicht wirklich war, sondern nur eine Erfindung der KI. Und das wird noch einige Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt brauchen, bis die KI wirklich bulletproof ist und wirklich alle Tasks übernehmen kann. Aber ich glaube, die Reise geht in diese Richtung.
Was konntest du von der Hotellerie lernen? Jetzt bist du ja ganz tief drinnen im Thema. Du hast über 80 Gespräche geführt, bis überhaupt einmal das Produkt gestartet wurde. Was fasziniert dich und was konntest du lernen?
Na, grundsätzlich finde ich einmal eben an sich ist es ja sehr cool, wie die Hotellerie ihren Gast eigentlich in den Vordergrund stellt, ja. Also diese, sie haben vielleicht die Tools dafür noch nicht, aber an sich geht es ihnen darum, dass sie ihre Gäste den perfekten Urlaub liefern. Und diese Customer Experience, diese Guest Experience ist etwas, was meiner Meinung nach bei vielen anderen Unternehmen ein bisschen ja, unten rumkommt, weil ich mit meinen Kunden gar nicht so in Kontakt komme. Ja? Wenn ich Schuhe produziere, verkaufen und anprobieren, kaufen tun sie vielleicht online und anprobieren tun sie es dann irgendwo anders und ich bekomme gar nicht so viel Feedback eigentlich zurück, wie dieser Kunde zufrieden ist. Und ich glaube, das ist etwas, was schon sehr, sehr cool ist an der Hotellerie. Die andere Sache ist die, was man in der Hotellerie natürlich auch extrem lernt, ist einfach Arbeitskräfte und auch allgemeiner Admin-Bürokratieaufwand, der einen dann wieder ablenkt von diesem Kernprodukt. Ja, die Kernsache ist, ich möchte meinen Gast zufriedenstellen und ich möchte ein profitables, tolles Unternehmen aufbauen. Und dann habe ich aber das Problem, die richtigen Arbeitskräfte dafür zu finden, damit ich das überhaupt abbilden kann. Und dann habe ich die nächste Sache, dass ich halt 2 Drittel meiner Arbeitszeit damit beschäftigt bin, mich mit irgendwelchen nicht nur Regulatorien, aber es ist einfach so viel, ja, Steuer, Lohnverrechnung, Abnahme der Küche etc., Umbau in meinem Hotel, ist das wieder Energie? Also das ist im Ansatz, sind es glaube ich viele dieser Regeln sehr, sehr cool und ich möchte gar nicht tiefer eingehen, aber ich glaube, es ist einfach komplex und es ist schade, dass man da dann dadurch ein bisschen die Zeit verliert, dass man sich eigentlich um das Wesentliche kümmern kann. Und das ist eigentlich diese Gäste-Experience.
Wie schafft man es auch, das Erwartungsmanagement zu erfüllen? Weil ich glaube, dass ja die Schwierigkeit ist, dein angesprochenes Bar-Treatment beispielsweise. Ich komme und dann heißt es, um 16 Uhr ist das Bar-Treatment noch verfügbar. Und ich denke mir, oh, das ist ja Wahnsinn. Und ich buche das gleich. Und bei jedem Berührungspunkt, wenn meine Bedürfnisse verstanden werden, steigt meine Erwartung ja an das Hotel. Und wenn dann aber das Treatment sehr schlecht ist, dann wurde zwar mein Bedürfnis verstanden, der Robert mag gern Spa-Treatments, aber zugleich wurde ich enttäuscht. Und ihr bietet ja die Lösung, das Bedürfnis zu erkennen, was möchte der Gast oder die Gästin, aber wie schafft man es dann auch, die Erwartung einzuhalten der jeweiligen Person?
Absolut, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, auf der einen Seite muss ich natürlich wieder Feedback von meinen Gästen einholen. Ich muss im Endeffekt die Informationen über jeden einzelnen Interaktionspunkt mit meinem Hotel natürlich zurückbekommen in mein System. Und mit meinem System meine ich nicht nur das technische System, sondern dann auch meine Angestellten. Und da ist es dann wieder natürlich sehr, sehr viel Management. Also ich habe über meine Arbeitserfahrung gelernt, dass für das, was wir bei Circular machen und was ich in meinen Startups mache, ist einfach Scrum und agiles Management mit einer in Sprintplanung, mit Retros und so etwas extrem wichtig. Ja, Retro ist quasi ein Teil eines Sprintplannings, wo man nur über die Herausforderungen, was läuft gut, was läuft nicht gut, was sind das für Probleme, im Endeffekt bespricht mit seinem Team. Und ich glaube, das ist was ganz Essentielles. Es ist etwas, was, glaube ich, viel zu viel untergeht. Und dadurch ist eben auch sehr leicht, dass er mal untergeht, dass der Robert sogar gesagt hat, dass die Spa-Behandlung nicht gut genug ist, aber niemand hat es ins System eingegeben und in der Teambesprechung ist das auch niemals vorgekommen und dadurch kann auch die Mitarbeiterin gar nicht das verbessern, weil vielleicht hat die Mitarbeiterin ja einen schlechten Tag gehabt, weil davor irgendetwas anderes schiefgegangen ist oder irgendetwas anderes kann ja auch der Auslöser sein. Die muss ja nicht eine schlechte Mitarbeiterin sein, wenn eine Behandlung schlecht ist. Wenn natürlich die Behandlung über Monate hinweg schlecht ist, muss man anfangen zu identifizieren, wo liegt denn das Problem? Ist die Angestellte zum Beispiel immer gestresst vor den Behandlungen, weil sie sich um x andere Sachen kümmern muss? Wie kann ich diese Sachen denn im Endeffekt lösen, damit die Behandlung zum Schluss beim Robert richtig gut ankommt und er zum Schluss sagt, hey, das war der beste Aufenthalt, den ich jemals gehabt hatte?
Ich habe noch drei Fragen an dich, Fabian. Wann hat dich zum letzten Mal ein Service begeistert?
Boah, eine gute Frage. Wann hat mich zum letzten Mal ein Service begeistert? Wir haben bei der Growth DMA, also meiner Werbeagentur, haben wir eine Weihnachtsgeburtstagsparty für meine Partnerin, die Hanna, gemacht. Und dann habe ich beim Fuchs und Hasen in Innsbruck angerufen und habe gefragt, hey, könnt ihr mir die PDF-Karte von euch schicken, dass wir die Karte nachmachen und alle Teile auf der Karte, alle Drinks auf Hanna anpassen, ja, so das, was sie täglich sagt und so etwas. Und können wir die dann ausdrucken und auf unseren Tisch legen, damit wir quasi eine personalisierte Karte für die Hanna, meine Partnerin, haben. Und das war quasi ihr Geschenk. Und dass da einfach die einzige Antwort darauf war, Ma, so eine coole Idee, ich schick's dir gleich durch. Das war eine super Experience. Da war ich einfach sehr zufrieden. Haben wir einen wunderschönen Abend auch im Fuchs und Hase in Innsbruck verbracht, dementsprechend.
Das klingt super, weil zu mir hat mal jemand gesagt, dass als Unternehmen ist es deine Aufgabe, Probleme zu lösen und nicht zu schaffen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, wer das verstanden hat, bietet dir eigentlich immer schon einen guten Service, oder?
Ja, voll. Also Service ist, glaube ich, das A und O zum Schluss. Man muss zwar auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt vielleicht als Unternehmen, weil du hast natürlich auch nur eine limitierte Anzahl an Ressourcen, aber insgesamt ist es natürlich das Beste, wenn der Kunde, die Kundin zufrieden ist im Endeffekt mit dem Unternehmen, dann wird sie auch mit dem Produkt schon zufrieden sein, ja.
Schafft man auch Raving-Fans, die was man ja alle dann am Ende des Tages haben möchte. Welches Problem hast du einmal erkannt, aber bist es nie angegangen? Also Geschäftsidee, wo du gesagt hast, okay, da sehe ich noch ein Problem. Oder du hattest eine grundsätzliche Geschäftsidee, wo du gedacht hast, okay, das möchte ich noch probieren. Oder vielleicht gibt es auch Konzepte, was bei dir in der Schublade liegen, wo du sagst, okay, jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber das kommt mal demnächst.
Ich habe so ein halbes Jahr vor Instagram mir die Domain hipstercam.com gesichert, weil ich gerne Lomo fotografiert habe, als ich ein Kind war. Ich habe eine Lomo-Kamera geschenkt gekriegt. Und Lomo-Kameras, ich weiß nicht, wer die kennt, aber das sind so kleine analoge Kameras und die waren nie perfekt. Das war eigentlich der Gag dahinter. Ja? Jede Lomo-Kamera macht ihre eigenen Fotos. Und meine Idee war dann dahinter, wir machen eine Social-Media-Plattform für Fotos, wo ich quasi einen Filter drüber haue und deswegen weiß ich, das ist das Foto von Fabian, weil das ist seine Lomo-Kamera, unter Anführungszeichen. Und das war quasi so eine Instagram-Idee, ein halbes Jahr vor Instagram, nie umgesetzt, im Nachhinein sehr, sehr bitter, die Domain habe ich aber weiterhin noch. Und jetzt gerade kommt ein neues Gesetz auf den Markt. Das ist ja die Barrierefreiheit für Apps und Webseiten, was eine, wenn man sich das Gesetz durchliest, eine unglaubliche Herausforderung wird. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, wer auch immer dieses Gesetz erstellt hat, ist sich nicht ganz bewusst gewesen, was das im Endeffekt für die meisten speziell Klein- und Mittelunternehmen bedeutet. Und das haben wir jetzt aber einfach schnell umgesetzt. Das heißt, wir haben ein Plugin für Webseiten entwickelt. Da kann ich einfach mit einem einfachen JavaScript auf meiner Webseite einen Barrierefrei-Button installieren und dann klicke ich drauf und dann macht es die Kontraste besser, die Schriftarten größer, es kann dir die Webseite vorlesen und so kann ich dieses Problem ganz schnell lösen als Unternehmen. Also da haben wir quasi gesagt, okay, na, das ist ein Problem, das ist jetzt die Opportunity, die lösen wir jetzt ganz einfach in 2 Tagen und haben das jetzt mal als erste Demo-Version veröffentlicht und ja, müssen das jetzt noch polishen.
Was ich mir da gefragt habe, wie schaffst du so eine schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit? Weil die meisten überlegen ja dann, ja, ist das der richtige Weg, ist das der falsche Weg, können wir das jetzt einfach so machen? Weil wenn man einen Blick auf die Agenturlandschaft wirft, spricht jeder über das Barrieregesetz. Aber im Endeffekt heißt es halt einfach nur, ihr Unternehmer und Unternehmerin müsst dann handeln, ihr könnt es euch an uns wenden und dann kommt ein riesiges Projekt auf euch zu. Aber niemand geht ja hin und sagt, wir haben jetzt einfach ein Plugin gebaut. Also warum macht das wieder niemand?
Ja, das ist wahrscheinlich eben das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das mit Kreativität, ja, also und dieses, bin halt doch schon lang genug Unternehmer, glaube ich, dass ich einfach nur weil es ein Problem ist, wieso sollten wir dann alle nur Konzepte entwickeln, die dann im Endeffekt nur mehr Arbeit oder in der Schublade verschwinden, sondern man kann dafür ja Lösungen, das ist wahrscheinlich nicht die perfekte Lösung, ja, ich sage nicht, dass das Plugin alle Sachen abdeckt, aber ich kann als Unternehmen zeigen, ich mache den Schritt in Richtung Barrierefreiheit und ich mache eben diese richtigen Sachen und damit sollte es höchstwahrscheinlich in einer ersten Ausführung auch genug sein für dieses Barrierefreiheitsgesetz. Wenn man zum Thema Umsetzung kommt, ist halt auch meine Erfahrung, viele Leute sehen eben gleich mal diese ganze Komplexität. Und diese ganze Komplexität mache ich gerne so, dass ich alles aufschreibe und so meinen Traum eines Produkts hinschreibe auf ein Whiteboard mehr oder weniger. Und dann nimmt man ein Adding und streicht alles weg, was jetzt eigentlich nicht essentiell ist. Und dann bleibt meistens etwas, was man relativ einfach umsetzen kann, zumindest in einer ersten Version. Und diese erste Version kann ich jetzt mit Kunden und Kundinnen testen. Und dann werden wir ja eh sehen, ob es einen Sinn macht, was wir machen oder nicht. Und dann kann ich immer noch weitermachen. Ja? Aber ansonsten verschwindet das auch nur in der Schublade.
Eine Frage habe ich noch. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, gab es Angebote für deine Domain? Beziehungsweise ist ja frei zum Verkauf, weil was ich mir, also es gibt ja eigene, das habe ich auch nicht gewusst, eigene Stock-Plattformen mehr oder weniger, wo man halt die Domain schätzen lassen kann, hochstellen kann etc. Und also was mich verwundert hat, also es gibt ja Domains, also unfassbare Summen, was teilweise verlangt werden oder aufgerufen werden. Und ich glaube, du hast wahrscheinlich die .com-Domain gesichert oder so, ja.
Ja, genau. Ich habe die .com-Domain. Ich habe sie nie verkauft und ich habe sie auch nie auf eine dieser Plattformen gestellt. Ich habe es mir eh schon länger überlegt. Da schlummern ein paar Domains rum. Ich habe auch damals, wo die Finanzkrise 2008, 2009 gewesen ist, habe ich auch der Financial Crisis 2008.com gekauft und habe so einen Online-Shop gemacht für Tassen und T-Shirts als Survive the Financial Crisis.com. Die hätte man damals wahrscheinlich auch kurzfristig relativ okay verkaufen können. Aber ja, na.
Also habe ich gab es auch noch keine, oder?
Nein, ich habe wegen ein paar anderen Webseiten, ich weiß gar nicht mehr, welche Webseiten mir im Endeffekt. Ich habe auch noch ein paar andere sehr, sehr gute Webseiten, die ich auch irgendwann einmal aber lieber in eigene Projekte umsetzen möchte. Sehr gute .com-Domains, ja. Aber das für den nächsten Podcast.
Ich bin gespannt. Aber eine Frage habe ich noch, Fabian. Was möchtest du noch sagen?
Was ich noch sagen möchte. So quasi Aufforderung an das Publikum, oder was? Oder
was allgemeine Sache. Was du sagen möchtest.
Auf der einen Seite möchte ich sagen, dass wir nicht alle so negativ sein sollten. Und wir sollten auch nicht so kleingeistig sein. Ich bin vom Herzen her Mensch und dann Europäer und dann erst Österreicher und dann erst Tiroler und dann lebe ich in Mühlau. Und wir sollten es nicht in die andere Richtung sehen die ganze Zeit. Und wir müssen, glaube ich, schon sehr aktiv alle daran arbeiten, dass wir gemeinsam unsere Gesellschaft und unsere Welt besser machen und nicht ganz so individualistisch, auch wenn ich das davor in meinem Produkt die ganze Zeit anders erwähnt habe. Aber im Gesamtheit, für das Große, müssen wir im Großen denken. Und das ist etwas, was mir eigentlich wichtig wäre.
Dankeschön. Ein schöner Appell. Vielen Dank für deine Zeit, Fabian. War ein tolles und spannendes Gespräch. Und dir, euch weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Danke dir.